Inforadio Podcast.
Im Studio für Sie Jessica Wiener. Die Corona-Fallzahlen sind ja immer noch recht hoch. Ein Ende der Einschränkungen irgendwie, wenn man ehrlich ist, noch nicht so absehbar. Das macht doch was mit den Menschen, oder? Das zeigt jedenfalls der neue Brandenburg-Trend, den das Meinungsforschungsinstitut InfraTest DIMAP im Auftrag des RBB erstellt hat. Danach verschiebt sich die Meinung zu den Corona-Maßnahmen. Wie fasst RBB-Reporter Thorsten Södow zusammen?
Immer mehr Befragte in Brandenburg, 27% gegenüber nur 14% im April, bewerten die Corona-Maßnahmen als nicht ausreichend. Knapp jede oder jeder Fünfte nennen die Einschränkungen aufgrund von Covid-19 übertrieben. 8 von 10 Brandenburgern gehen davon aus, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in der nächsten Woche eine Verlängerung der Maßnahmen bis in den Dezember beschließen. Eine Lockerung der Beschränkungen zu Weihnachten würden 53% in Brandenburg begrüßen. 43% sind laut InfraTest DIMAP gegen Corona-Lockerungen zu Weihnachten. Ein Drittel der Brandenburger berichten, sie fühlten sich seit Beginn der Pandemie häufiger einsam. Nach einem Jahr rot-schwarz-grüner Koalition in Brandenburg sagen 56% der Befragten, sie seien zufrieden bzw. sehr zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Die meiste Zustimmung kommt aus dem SPD- und bündnisgrünen Lager, die geringste erwartungsgemäß aus dem AfD-Parteianhängerumfeld. Am meisten zufrieden sind die befragten Brandenburgerinnen und Brandenburger mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. 67% geben an, sehr zufrieden bzw. zufrieden mit dem SPD-Politiker zu sein. Mit deutlichem Abstand auf Platz 2 Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen, von der 37% sagen, sie seien mit ihrer Arbeit zufrieden. Von AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Peter Berndt sagen das nur 9%. Kaum Veränderung bei der Sonntagsfrage. Für die SPD würden 26% der Brandenburger stimmen. Die CDU kommt auf Platz 2 mit 20%, dahinter die AfD mit 19 und Bündnis 90 Die Grünen mit 12%. Die Linken könnten mit 11% und die FDP mit 5% der Stimmen rechnen. BVB Freie Wähler würde im neuen Landtag nicht mehr vertreten sein. Fazit: Rot-Schwarz-Grün käme mit 58% der Stimmen auf eine deutliche Landtagsmehrheit.
Der aktuelle Brandenburg-Trend, RBB-Reporter Thorsten Södow hat ihn zusammengefasst. Seit 9 Monaten sind die Mieten in Berlin jetzt schon gedeckelt. Ob das aber wirklich rechtens ist, ist immer noch nicht abschließend geklärt. Und allein das macht manchen auf der politischen Bühne Bluthochdruck. Der wurde dann mit ins Abgeordnetenhaus gebracht, zu einer erneuten recht hitzigen Debatte über den Mietendeckel. Landespolitik-Korrespondent Thorsten Gabriel hat dabei zugehört und fasst zusammen.
Die Rollen sind klar verteilt, wie eh und je. Da sind auf der einen Seite die Mietendeckel-Erfinderinnen der rot-rot-grünen Koalition, für die das Gesetz ein Erfolgsmodell ist. Mieterinnen und Mietern wurde eine Atempause beschert, lautet weiterhin deren Credo. Und die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger fügt hinzu:
Der Mietendeckel ist aber nicht nur ein Erfolgsmodell, weil wir die Mieten begrenzen, sondern vor allem, weil wir damit das Primat der Politik wiederherstellen. Wir als Politik müssen doch in der Lage sein, auf Augenhöhe mit der Wohnungswirtschaft zu agieren. Denn viele wie Deutsche Wohnen und Co. nehmen ihre soziale Verantwortung eben nicht freiwillig wahr. Nein, wir müssen sie zwingen.
Ganz anders dagegen die Opposition. Der CDU-Abgeordnete Christian Greff verweist darauf, dass auf den Internetportalen das Angebot an Mietwohnungen in Berlin drastisch zurückgegangen ist und macht dafür den Mietendeckel verantwortlich.
Jede Woche habe ich jedenfalls Bürgerinnen und Bürger in der Sprechstunde dazu in meinem Bürgerbüro. Verzweifelte Menschen, die Wohnung suchen aufgrund ihrer Politik.
Für den AfD-Abgeordneten Harald Latsch ist der Mietendeckel blanker Sozialismus. Die DDR lässt grüßen. Und auch er beklagt, profitieren würden allenfalls vermögende Mieter in teuren Altbauwohnungen und nicht die wirklich Bedürftigen.
Er ist ein fataler Irrweg, der für manche, die es gar nicht nötig haben, einen Vorteil verschafft. Aber für die Stadt insgesamt der Weg in den Abgrund.
CDU, AfD und auch die FDP halten den Mietendeckel für verfassungswidrig und bauen darauf, dass das Gesetz im nächsten Jahr in Karlsruhe wieder abgeräumt wird. Völlig unaufgeregt setzt am Ende Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel für die Regierung den Schlusspunkt unter die Debatte. Der linken Politiker verweist auf die Berliner Verfassung und aufs Recht auf angemessenen Wohnraum. Deshalb sei der Mietendeckel wichtig.
Wohnraum ist eben keine Ware wie jede andere.
Es ist kein Spekulationsgut.
Den am Wochenbeginn gestatteten Mietendeckel Online-Rechner des Senats hätten bis jetzt jedenfalls schon mehr als 60.000 Menschen genutzt.
Die Meinungen bleiben also gespalten über Sinn oder Unsinn des Mietendeckels in Berlin. Thorsten Gabriel war das dazu. Jetzt bekommt Berlin auch einen Polizei- und Bürgerbeauftragten. Ab dem nächsten Jahr soll der oder die Polizeibeauftragte dann vermitteln bei Konflikten zwischen Berlinern und Behörden. Das hat das Abgeordnetenhaus jetzt beschlossen, mit der Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition. Einzelheiten von Christoph Reinhardt, unserem landespolitischen Korrespondenten.
Die Opposition findet den neuen Posten völlig überflüssig. CDU-Chef Dregger sprach von einer Paralleljustiz zu den bewährten rechtsstaatlichen Instrumenten. FDP-Innenpolitiker Fresdorf von einem Versorgungsposten. Für die rot-rot-grüne Koalition dagegen ist die unabhängige neue Stelle ein Zentralstück für mehr Bürgerrechte. Bei Konflikten zwischen Bürgern und der Polizei oder auch anderen Behörden soll sie vermitteln, Petitionen entgegennehmen und gegebenenfalls unabhängig von den Behördenleitungen eigene Ermittlungen durchführen. Ähnlich wie die Beauftragte bei der Bundeswehr. Der oder die Beauftragte wird vom Parlament für 7 Jahre gewählt und soll im nächsten Jahr die Arbeit aufnehmen.
Berlin bekommt einen oder eine Polizeibeauftragte. Christoph Reinhardt war das. Und auch Brandenburg macht damit. Nach jahrelangem Ringen soll auch hier ein Polizei- und Bürgerbeauftragter her. Aus Potsdam Amelie Ernst dazu.
Der oder die Polizeibeauftragte soll nun nicht, wie zunächst diskutiert, im Innenministerium angesiedelt werden, sondern im Brandenburger Landtag. Bürgerinnen und Bürger sollen sich dorthin wenden können, wenn sie sich über das Verhalten von Polizistinnen oder Polizisten beschweren möchten. Außerdem ist der Polizeibeauftragte Ansprechpartner für Polizeibedienstete, denen im Einsatz oder im Dienst Missstände auffallen und die sich damit lieber an eine neutrale Stelle wenden möchten als an einen Vorgesetzten. Durch die Anbindung an den Landtag seien mehr Transparenz und eine bessere parlamentarische Kontrolle möglich, so Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. Um auch effektiv handeln zu können, darf der oder die Polizeibeauftragte unter anderem Akten des Innenministeriums einsehen, Zeugen anhören und Vorgänge an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Nach seiner Wahl durch den Landtag beträgt seine Amtszeit 6 Jahre.
Amelie Ernst informierte. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist immer noch zu hoch. Das haben wir ja vom Robert-Koch-Institut zuletzt so nochmal gehört. Damit steigt automatisch auch die Zahl der schweren Covid-19-Fälle und die Zahl der Todesfälle. Besonders gefährlich scheint es da ja in Alten- und Pflegeheimen zu sein, wenn es zu einem Ausbruch kommt. So war das ja in einem Lichtenberger Pflegeheim geschehen, wir berichteten. Jetzt zieht die Gesundheitssenatorin Konsequenzen. Einzelheiten dazu von Inforadio-Reporter Martin Adam.
15 Personen mindestens sind durch den Corona-Ausbruch in einer Lichtenberger Pflegeeinrichtung gestorben. Über 40 wurden infiziert. Gesundheitssenatorin Dilek Kalajce kündigt deshalb jetzt Ermittlungen gegen die Heimleitung an.
Das habe ich auch mit dem Bezirk abgestimmt, dass auch Ordnungswidrigkeitsverfahren hier auch eingesetzt werden, auch in der Pflege eingesetzt werden. Und das hat der Bezirk vor, was ich sehr, sehr begrüße, bis hin sozusagen zu schauen, ob auch nicht ein Strafverfahren hier angebracht ist aufgrund der Schwere der Schäden.
Die Heimaufsicht, eine Landesbehörde, habe die Leitung der Einrichtung abgesetzt und dem Betreiber eine Frist gestellt, so Kalajce. Bis Freitagnachmittag 15 Uhr müssten Personalvorschläge für eine neue Leitung vorliegen. Das Kursaner-Domizil ist seit Bekanntwerden der Fälle vor über einer Woche abgeriegelt. Der Amtsarzt des Bezirks Lichtenberg hatte den Ausbruch untersucht. Der Bericht des Pandemiestabs liegt vor, mit deutlichen Ergebnissen. Demnach habe sich die Leitung des Hauses nicht an die Hygienevorgaben des Bezirks gehalten. Und das, obwohl der Amtsarzt mehrfach Nachbesserungen bei Kontakt- und Hygieneregeln gefordert hatte. Erst Anfang Oktober, dann einen Monat später nochmal. Wahrscheinlich hätten Mitarbeitende im Pflegeheim die Bewohnerinnen und Bewohner angesteckt. Eindeutig belegt werden könne das aber nicht, heißt es vom Bezirksamt. Angehörige von Heimbewohnern hatten auch dem RBB beispielsweise von Reinigungskräften berichtet, die ohne Mund-Nasen-Schutz gearbeitet haben. Vergangenen Freitag musste die Feuerwehr die Pflegeeinrichtung teilweise evakuieren. Der Betreiber, eine Tochter der Dussmann-Gruppe, hatte dennoch wiederholt erklärt, sich an alle Vorgaben sowie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehalten zu haben.
Informationen von Martin Adam. 111 Aktenkilometer, 1,8 Millionen Fotos, knapp 2.900 Filme und mehr als 23.000 Tondokumente. Das ist eine ganze Menge an Material, was da an der Stasi-Unterlagenbehörde lagert. Jetzt soll all das ins Bundesarchiv wechseln. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird damit aufgelöst. Das ist von langer Hand geplant und jetzt vom Bundestag so beschlossen worden. Der hat auch eine neue Außenstelle beschlossen und die soll in Cottbus entstehen. Wo genau, weiß RBB-Reporterin Marie-Therese Harasim.
Das Cottbuser Menschenrechtszentrum bekommt einen neuen Nachbarn. Die Außenstelle der Stasi-Behörde wird nun auf dem Gelände untergebracht. Ein Informations- und Bildungszentrum wird entstehen. Stasi-Akten wird es in Cottbus aber nicht geben, die kommen nach Frankfurt-Oder. Nicht ganz das, was sich Oberbürgermeister Holger Kelch erhofft hatte. Ihm wäre Cottbus als einziger Standort in Brandenburg lieber gewesen.
Der typische Brandenburger Kompromiss.
Grundsätzlich ist er aber zufrieden mit der Unterbringung am Menschenrechtszentrum auf dem Gelände vom ehemaligen DDR-Gefängnis.
Der Standort ist aus meiner Sicht ausgezeichnet geeignet, genau am authentischen Standort so eine Einrichtung auch zu errichten. Insbesondere wird da auch die Arbeit der ehemaligen Häftlinge, die ja Träger des Vereins Menschenrechtszentrum Cottbus sind, gewürdigt und insofern unterstützen wir das als Stadt sehr gern.
Silvia Wehling, die Leiterin des Menschenrechtszentrums, freut sich über die Entscheidung. Schließlich seien an diesem Ort häufig jene inhaftiert worden, die zuvor von der Stasi bespitzelt wurden. Eine gute Ergänzung also für diese Gedenkstätte. Aber nicht nur die Vergangenheit beschäftigt Wehling.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, auch für die jetzige Zeit, diesen Ort hier als einen Ort der Demokratie und der Menschenrechte zu stärken, als Gegenpol zu diesen Entwicklungen in den letzten Jahren. Und so verstehen wir das auch und hoffen, dass wir auch genügend Unterstützung von der Bevölkerung bekommen. Denn wir müssen auch von unserer Seite, die Demokraten, ein Zeichen setzen.
In welchem Gebäude die Behörde unterkommen soll, das steht noch nicht fest.
Cottbus bekommt eine Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde, so steht es im Bundesarchivgesetz, das heute vom Bundestag beschlossen wurde. Zustimmen muss noch der Bundesrat. Den Tag in Berlin und Brandenburg gibt es übrigens auch als Podcast zu hören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.